happy sind, weil ja bei uns.
Ich habe jetzt einfach schon mal auf Aufnahmen gedrückt. Ich finde, wenn wir jetzt hier schon so in die Diskussion einstarten, bevor wir aufnehmen wollen, können wir es gleich laufen lassen.
Also ich glaube, ich habe eine heftige Brille auf, was Merlin Polzin angeht, aber ich finde auch, dass so krass dass man so krass unzufrieden mit ihm ist, finde ich auch ein bisschen krank, muss ich sagen.
Es geht um die Ein- und Auswechslung, ne? Wo sich da viele irgendwie.
Vercoach steht überall und was macht der Mann da? Und
ich habe mich tatsächlich heute auch gefragt, woran das liegt, dass auf einmal so eine Wut und so eine Abneigung so ihm gegenüber oder allgemein. Und ich habe das Gefühl, das ist so eine Art, oder das ist bei uns mittlerweile so ein bisschen in der DNA, oder das hat sich so über die Jahre hinweg, also so rede ich mir, da habe ich mir das heute versucht einzureden oder versucht zu erklären, woher das kommt, dass das dadurch, dass wir als HSV, glaube ich, einer der Vereine sind, die die häufigsten Trainerwechsel hatten in der jüngsten Geschichte, dass das bei uns schnell zu einem, wenn es nicht so läuft, wie man sich das vorstellt, dass das schnell zu so einer Reaktion folgt, dass man sagt, er muss der Trainer raus. Weil das zuletzt in der jüngsten Vergangenheit oder unserer Geschichte halt immer der einfachste Weg war, den Trainer auszuwechseln. Und ich glaube, dass das bei vielen Leuten so tief sitzt, dass sie das für sie die einfachste Erklärung und Begründung ist, der Trainer muss raus.
Das kann ich mir auch vorstellen, aber ich muss ganz ehrlich sagen, das macht mich maximal aggressiv und ich könnte heulen, weil ich, also wie gesagt, ich habe eine absolute Pro-Merlin-Polzin-Brille auf, ne? Dazu bekenne ich mich auch offen, aber ich...
Habe ich nicht, aber trotzdem bekenne ich mich zu ihm.
Ich verstehe nicht, wie man, also ja, vielleicht ist man mit einer Einwechslung nicht happy oder zu
bin welchem ich auch
Zeitpunkt,
nicht.
Nee, klar, aber dann denke ich mir, überleg doch mal, guck doch mal auf die ganze Saison, über die letzte Saison brauchen wir nicht sprechen, aber jetzt auch über diese Saison, an was für einem Punkt wir sind, mit dem wir gar nicht gerechnet hätten oder wie Gato jetzt sagen würde, hätten wir da vor der Saison drüber gesprochen und würden sagen, wir stehen jetzt auf dem 11. Platz, hätten wir es sofort unterschrieben und ich finde, wir sind immer noch ein Aufsteiger und klar, man ist nicht mit allen Situationen happy, die ja irgendwie oder mit allen Entscheidungen oder so, aber trotzdem heißt es ja nicht,
dass überhaupt nicht happy. Ich bin überhaupt nicht happy mit der Entscheidung, wie er gewechselt hat. Also ich finde, und das
sind ja auch viele andere nicht, aber
und da kann man trotzdem sagen, dass er sich vercoacht hat, aber ihn trotzdem so anzuzählen und dieses
wir brauchen einen neuen Trainer. Und
ja. Ich habe übrigens gelernt, man soll nicht immer aber sagen, sondern gleichzeitig könnte man bei Merlin Polzin ja irgendwie so sehen, dass ich zum Beispiel finde, dass er für mich nicht nur Platz 12 gerade ist, sondern für mich unter den Top 5 Trainern von der Performance diese Saison, wie er, finde ich, eine Stabilität, ich erkenne Handschrift in Form der defensiven Stabilität, war jetzt in der zweiten Halbzeit gegen Dortmund vielleicht anders, aber auch da wieder muss man einfach klar trennen zwischen den letzten 3 Spielen und den 27 Spielen, die wir in dieser Saison schon hatten, da ist Polzin für mich und ich habe mich auch vorher gefragt, habe ich eine Brille auf? Nein, ich sage ganz ehrlich, von der Performance, Top 5 Trainer, von der Performance, wie ich die Handschrift erkenne, also vom Ergebnis Top 3 Trainer, was er mit dem HSV rausgeholt hat diese Saison, ich erkenne Handschrift. Für mich ist das ein junger Trainer mit noch ganz viel Potenzial, der den Laden nicht nur in der ersten Liga, sondern auch schon in der zweiten Liga gut entwickelt hat. Und er geht mit dem Kader um, der total frisch zusammengesetzt ist, wo man auch Zeit brauchte, den überhaupt erstmal zu formen. Er hat das System nicht zweite Liga in die erste Liga übernommen, sondern nochmal komplett angepasst. Das heißt, er kann nicht nur zweite Liga, sondern auch erste Liga. Für mich über 27 Spiele das Gesamtbild Merlin Polzin einer der großen Gewinner. Und gerade deswegen frage ich mich, was sehe ich nicht, dass viele Fans irgendwie da so eine harsche Kritik oder so einen Frust rauslassen.
Naja gut, aber das kann ich dir sagen. Also der Frust, und ich glaube, dass viele in dem Moment, wenn du dann 3-2 in Dortmund verlierst nach so einer ersten Halbzeit, dass dann der Frust aufkommt und dann natürlich die einfachsten Stellschrauben, die man sieht und was dann ja auch nicht funktioniert, sind eben die Wechsel, dass dann in Downs oder in Baldé, die beide nicht ansatzweise Bundesliga-tauglich sind. Und das muss man so stehen lassen. Und da reicht es auch nicht, um den heißen Brei herumzureden oder irgendwas zu verschönigen. Es ist einfach nicht so.
Und vor allem viel zu früh, ne? 67. Minute Vieira runtergenommen. Das ist irgendwie, also für Downs, da denkst du dir halt wirklich, wer hat sich das ausgedacht?
Und da haben viele gesagt, ich weiß auch nicht, was er in ihm sieht. Also wir haben ja auch in den letzten Folgen schon, dass er wahrscheinlich im Training Weltmeister sein muss. Und dass er gut anläuft und all diese Sachen, aber das, also am Ende ist halt, das kann ich auch nicht hören, weil nicht ein Ball kann er festmachen. Also ich finde,
wenn und da sagen die Fans, Vieira hätte Bälle festgemacht, ne?
Definitiv. Also ich glaube, Vieira wäre selbst mit hängendem Kopf und nur noch 5 Meter oder Luft für 5 Meter hätte er Bälle festgemacht und hätte sie besser irgendwie platziert oder weitergeleitet als Downs es in
oder sich faulen lassen oder so.
Whatever. Also das
bisschen gepöbelt.
Das muss Merlin Polzin, das muss er sehen und daran muss er arbeiten und das muss ich ihm negativ oder das kann ich ihm vorwerfen, weil das jetzt nicht einmal erst vorgekommen ist, sondern das jetzt ja schon in letzter Zeit häufiger, dass da und ich weiß ja nicht, ob er derjenige ist, der es am Ende entscheidet, aber er ist derjenige, der als Head oder als Chefcoach natürlich dafür auch gerade steht. Aber das ist eine Sache, die sie sich im Trainerteam auf jeden Fall hinterfragen müssen und daran arbeiten müssen oder zumindest schauen, was sie da besser machen.
Aber ist das dann nicht gleichzeitig jetzt auch mal psychologisch gesehen ein Lob, dass die Öffentlichkeit Merlin Polzin in so einer zentralen Rolle für den Erfolg sieht, so dass sie ihn dann auch in der zentralen Rolle für so einen Misserfolg wie in Dortmund sehen?
Also so kannst du es hier natürlich.
Wenn er ein Mitläufer wäre und so, nur ein kleines Rädchen im Konstrukt, dann würden alle sagen, ja, und hier Polzin war auch nicht super.
Ich glaube, so viel Selbstbewusstsein hat er mittlerweile, dass er da als gestandener Coach steht und das finde ich ja auch alles gut und ich finde, aber trotzdem kann man sowas ja anmerken und sagen, hey, ich bin unzufrieden und ich finde, du hast dich vercoacht in der zweiten Halbzeit, kann man sagen, aber auf der anderen Seite muss man auch wirklich sagen, Niko Kovac hat da auch ganz andere Geschosse dann zur zweiten Halbzeit aufgefahren und da jetzt zu sagen, Merlin muss weg und sowas, da gehe ich gar nicht mit, muss ich sagen.
Und wir kommen schon jetzt mit dem ersten Hot Take von Daniel 1887. Er schreibt uns wirklich jede Woche seine Hot Takes und quasi unsere DMs qualmen, weil er uns damit hier beschießt. Sein Hot Take: Polzin überlebt nächste Saison nicht. Also so eine Hot Takes werden hier schon von den Hörern und ich muss dazu sagen, er ist nicht der Einzige, der so denkt.
Ja, wir müssen ja wiedergeben. Wir sind ja Sprachrohr der Fans. Wir müssen ja wiedergeben, was hier gegeben
wird. Diverse Nachrichten haben uns erreicht.
So? Nein, aber also an dem Level sind wir und das macht mir Angst, weil ich sehe seine Fehler und ich sehe auch, dass er uns in Situationen vercoacht, aber ich sehe eben, dass, wie du es eben schon sagtest, über die Saison gesehen, sehe ich es deutlich positiver und
ey, ich finde das völlig krank. Also, und dann sind wir ja auch schon, ich weiß nicht, ob wir jetzt starten wollen in der Analyse fürs Dortmund-Spiel, weil...
Vorher müssen wir es auf jeden Fall, also Gato ist heute nicht da, der hört jetzt wahrscheinlich irgendwann gleich den Podcast und dreht völlig durch.
Ja.
Weil kaum ist er nicht da.
Geht's hier einfach los, Intro, einfach durch. Alles
Intro fehlt. Kommt gleich noch, ich hab's nicht vergessen, aber...
Ja, okay, aber dann ganz kurz, man muss sagen, es ist so geisteskrank, diese Diskussion, weil, also im positiven und negativen Sinne, weil in der ersten Halbzeit hörst du dann auch wiederum, sensationell gecoacht. Der HSV geht auswärts, was wir echt selten gemacht haben. Vorne rauf, setzt Dortmund unter Druck. Wir gehen 2-0 in Führung. Eigentlich ist von Merlin alles perfekt gecoacht. Alles geht auf.
Vor dem Spiel noch diese Bilder, die er in die Kabine gestellt hat. Da hatte er noch von jedem das erste Profispiel in
genau.
Hatte er als Bild quasi, als Motivation mit hingehängt.
Absolute Champions League-Leistung, trainertechnisch in der ersten Halbzeit, um dann nach 90 Minuten der Buhmann der HSV-Nation zu sein. Das ist crazy.
HSV, meine Frau, der Fußball-Podcast von Fans für Fans mit Pia, Gato, Kai und Muchel von Abschlag. Jede Woche neu.
Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von HSV, meine Frau! Es war gerade so ein Moment, ich dachte, wer sagt's jetzt eigentlich? Theater nicht da. Und dann, ja.
Also ich hätte meinen Einsatz verpasst, gut, dass du es gemacht hast, Moche.
Du sitzt auf Gatos Platz,
ja, deswegen eigentlich.
Aber es ist schwierig, ne? Dieses Intro so rüberzubringen, also Gato hat das hat er im Blut.
Ja, das hat er im Blut.
Vor allem sein Gesicht dabei immer und seine Handhaltung. Er macht immer so die Jazz-Hand sozusagen, also er gestikuliert richtig mit.
Ein Arbeitskollege von mir verlässt letztens das Büro und sagt, warte mal, wie hat er es gesagt? Die Rechte sagt Winke, die Linke sagt, ich krieg's
nicht.
Nice try.
Das wäre jetzt eine Stelle, die man hätte rausschneiden müssen, aber wir sind live. Also das war der ultimative Test. Wir sind live.
Eine Hand sagt Winke, beide sagen Winke.
Gut, du hast ja noch 30 Minuten, um dir das
genau. Es war so schlecht, dass ich saß da und hab gedacht, das hat er nicht wirklich gesagt. Aber weil du jetzt gerade mit den Händen das so sagtest, diese Jessin und so, egal.
Ja, wow. Also für die Fans, die sich fragen, wo Gatos, er sitzt bequem in seinem Stuhl am Strand und Pia darf da deswegen jetzt auf seinem Stuhl hier sitzen und ich glaube, ihm geht's gut, außer dass er nicht dabei sein kann heute, ne?
Ja.
Also ihr müsst euch keine Sorgen um Gato machen, ihm geht's gut.
Gato schlürft Cocktails am Strand, sagen wir es so.
Sehr gut, wenigstens einer, der es richtig macht.
Ja.
Wow. What a weekend, Alter.
Ja. Krasses Spiel.
In der Tat.
Ja.
Eigentlich hatten wir ganz anders überlegt, ins Intro zu starten, aber wir fingen gerade an in die Diskussion vor der Podcast-Folge, was wir eigentlich immer vermeiden, weil wir eigentlich immer alles aufheben für die Podcast-Folge und nicht das Feuer schon vorher verschießen wollen. Deswegen habe ich aber schnell auf Record gedrückt und habe gesagt, komm, das nehmen wir jetzt schon mit. Weil manchmal erwischen wir uns ja auch, dass wir so ein paar Diskussionen vorm Podcast führen, wo wir sagen, scheiße, das hätten wir jetzt schon mal aufnehmen können. Das war eigentlich eine ganz coole Diskussion und deswegen...
Ja, ich fand's krass. Ich habe euch Hallo gesagt, ihr habt Hallo gesagt und dann wollte ich gerade was erzählen und zack, drückt Muchel auf Record und der rote Button geht hier an und ich so, bow, bow. Okay, wir sind online.
Ich wollte auch gerade schon sagen, nehmen wir schon auf, hä?
Ja, wir nehmen auf oder wir haben jetzt schon 10 Minuten quasi auf der Uhr über Polzin. Aber es ist natürlich ein Thema, was nicht nur uns bewegt, sondern wirklich alle hier bei uns, die in unsere DMs reinsliden, schreiben über Polzin und diesen Wechsel in vielerlei Hinsicht, Fehler für viele. Aber darüber lass uns sprechen. Kommen wir mal grundsätzlich
chronologisch
zu dem ganzen Auswärtsspiel in Dortmund.
Da müssen wir zu dir kommen, du warst ja da.
Ich war da, genau. Ich bin am Freitag schon mit der Family nach Dortmund gefahren mit dem ICE und ich hatte ja in der letzten Folge schon über Dortmund, ja, kann man schon sagen, hergezogen oder zumindest gesagt, dass es nicht das schönste Place to be ist. Und mich haben ziemlich viele Nachrichten, also diverse Leute haben mir tatsächlich geschrieben, sogar angerufen und haben gesagt, also Muchel, Dortmund hat auch schöne Seiten. So, und jetzt möchte ich mal kurz sagen, wie das für mich war, als ich in Dortmund angekommen bin. Wir sind in ICE angekommen, um 20:30 oder so sind wir in Dortmund nach der Arbeit, also in Hamburg nach der Arbeit losgefahren. Dann alles eingepackt, die Kinder, ne, im Zug, damit Armut gegessen und McDonald's, das große M noch, ne. Darf ich die überhaupt nennen? Haben wir die als Sponsor angefragt?
Nee, ich muss heute andere platzieren, deswegen schnell weiter.
Okay. Und sind in Dortmund angekommen und letzten Freitag war ja Ramadan zu Ende, Zuckerfest und dementsprechend war in Dortmund viel los, war viel los. Wir hatten ein Hotel relativ nah in der Innenstadt, also am Bahnhof, es war viel los und haben dann kurz eingecheckt und sind dann noch was trinken gegangen. Das erste Restaurant, was wir aussprechen konnten, hieß Alex und da sind wir dann was trinken gegangen. Man kennt es ja aus Hamburg noch.
Klassiker.
Wir fühlten uns so
glaube ich, in jeder Stadt wirklich tatsächlich.
Ja, aber man fühlte sich so ein bisschen verbunden, ne, zum Alex hier in Hamburg, was es ja mittlerweile nicht mehr
gibt. Nee.
Ja, gibt es schon noch, aber nicht mehr an der Stelle.
Da gehen jetzt die Jungs von Was wir wirklich lieben rein. Wirklich ein ganz toller Laden, kann ich jedem empfehlen. Geht da rein.
Hast du die angeschrieben?
In Kooperation mit uns ist da sicherlich auch ein Special Deal möglich. Also... toller Laden.
Die haben auch noch Botanic District, wenn ich richtig informiert bin.
Genau, Cocktails, also was toll. Das HSV-Herz begehrt.
Ah, sehr gut. Und in dem Alex, also das Personal, ich weiß nicht, ich hoffe, jemand von unseren Hörern war auch schon mal im Alex und also teilweise das Personal war, als wenn sie irgendwas eingenommen hatten, um noch besser drauf zu sein, sag ich mal. Also standen völlig unter Strom, da haben wir da was noch getrunken und sind dann zurück ins Hotel gewackelt und sind dann am Samstagmorgen nochmal im Alex Frühstück gegangen, weil wir dachten, okay, wenn wir schon mal hier sind.
Die hatten so gute Laune, da wollen wir so wieder hin.
Vorne gute Laune, hinten gute Laune, überall gute Laune. Und der Brunch war wirklich ganz okay. Also muss ich sagen, wenn man in Dortmund ist, gibt bestimmt auch kleinere, nettere Restaurants wie hier in der Schanze. Aber für uns war es jetzt fußläufig ziemlich nah. Also sind wir mit Alex noch brunchen gegangen. Es waren schon ziemlich viele Dortmunder unterwegs. Was ich sage, das weiß ich immer gar nicht, ob das in Hamburg auch so der Fall ist, wenn wir um 18:30 spielen und dann morgens um 9 Uhr schon die Leute in HSV-Trikots irgendwo in der Innenstadt sitzen und brunchen.
Ist so? So ist es auf jeden Fall, ja. Ich war letztens irgendwann vor dem HSV-Spiel in der Innenstadt. Das war in der der Weihnachtszeit, da war ich noch auf dem Weihnachtsmarkt, nur HSV-Trikots unterwegs. Geil. Und in der Schanze, da bei Omas Apotheke und Pipapo, da sitzen immer Leute im HSV-Trikot, die dann in die...
Das ist ja nun so überhaupt nicht das
Nee, gar nicht, aber trotzdem, da schlüpfst du in die S-Bahn und dann bist du relativ schnell Stelling. Also normalerweise werden da nicht alle Brücken abgerissen und neu gebaut werden, aber nee, an sich ist die Stadt immer voll mit Trikots.
Sehr gut.
Ich meine, irgendwer muss sie ja tragen, so bei den Verkaufszahlen, ne?
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Nach dem Frühstück sind wir dann weiter getingelt. Die Mädels sind shoppen gegangen. Einkaufszentrum nur dazu, weil ich auch gesagt habe, es gibt nur orientalische Teppiche, kommt meine Frau mit nach Hause. Nee, das ist nicht so. Also Einkaufszentrum waren gut und sie haben natürlich auch was Schönes gefunden. Also da war die Stimmung auf jeden Fall gut. Und wir sind mit den Kindern, also mit den Jungs, sind wir ganz klassisch dann ins Fußballmuseum gegangen, ins Deutsche Fußballmuseum direkt am Bahnhof. Und das kann ich wirklich jedem nur ins Herz legen. Also wenn ihr mal in Dortmund seid, nehmt euch die Zeit, drei Stunden sollte man schon einplanen, um dann ins Deutsche
Fußballmuseum. Krass, drei Stunden?
Ja, also okay. wir waren fast drei Stunden da und ich muss sagen, ich war wirklich stark beeindruckt, weil es wirklich richtig cool war. Also du kommst rein und gehst dann erstmal so diese ganze Nationalmannschaft, also ne, vom Wunder von Bern und diese ganzen Sachen, dann ist da der Ball ausgestellt, die Spieler und Pässe, dann Ehering von Sepp Herberger und also
krass.
Von bis wirklich richtig geil aufbereitet und auch wirklich so nicht so dröge vom Museum her, sondern wirklich so, dass es auch Spaß macht, das Ganze dir anzuschauen.
Krass, aber dass du dann einen Slot bekommst vor so einem HSV Dortmund-Spiel.
Einfach so, gibt keinen Slot. Also für die Sonderausstellung, die aktuell läuft, ich glaube, es war Günter Netzer, wenn ich mich richtig
erinnere. Stimmt, hattest du erzählt im letzten Podcast,
ja. Ja, da gab es keine Tickets mehr, aber für das normale Fußballmuseum kannst du einfach hingehen und kannst dir ein Ticket holen.
Und das kostet auch nichts? Oder?
Doch, kostet was. Wir haben so ein Familienticket, wir haben, glaube ich, ich hatte noch so einen Rabattcode, da haben wir, glaube ich, 45 Euro bezahlt für vier Leute.
Das geht ja.
Vollkommen.
Heutzutage also, ist das fair, ja.
Ja, und auch, also wirklich, war richtig geil. Du hast Sachen, wo so Interaktionen, wo du in Live-Mitschnitte reinhören kannst. Es gab auch eine Führung, die da gemacht worden ist. Du kannst überall Fragen stehen, welche rum und die wirklich alle mit Begeisterung erzählen. Und dann saß Messi da wie so ein bockiges Kind auf dem Rasen und hat so auf den Rasen gehauen. Und das haben die wirklich alles so geil auch erzählt. Witzig. Das hat richtig Spaß gemacht. Und dann gab es noch so ein 3D-Film, den man dann auf der Ebene mitnehmen konnte, wo man dann so ein bisschen Einstimmung, wo so über die Generation Sepp Herberger, dann Thomas Müller, Philipp Lahm, die so und Leroy Sané, der dann da stand, die so ein bisschen miteinander gesprochen haben, so 3D-mäßig und so gefragt haben, so Mensch, Sepp, wie waren das damals? Und dann hat Sepp Herberger erzählt und dann hat irgendwann Müller so zu Leroy gesagt, ja Leroy, guck mal, und das ist das, was du noch erreichen kannst und so. Und du bist nachher aus diesem Film rausgegangen und hattest richtig Bock auf die WM. Also das kann ich, weil dachte ich so, oh ja, das hat so ein bisschen dieses Gemeinschaftsgefühl. Du saßt so mit anderen Fans zusammen, anderen viele Dortmunder natürlich, aber auch viele HSV-Fans, viele Podcast-Hörer auch. Ich wurde natürlich auch auf dem Podcast angesprochen. Schöne Grüße soll ich natürlich hier aus dem Podcast berichten. Aber das war wirklich so, dass du dachtest, oh geil, dieses Gemeinschaftsgefühl, dieses, was bei den Weltmeisterschaften doch immer herrscht. Und da dachte ich, eigentlich kommt die WM gerade auch zu einer richtig guten Zeit, weil irgendwie vieles politisch, aber auch weltmäßig irgendwie im Argen ist. Da Kriege da, du hörst irgendwie immer nur Scheißnachrichten und irgendwie kann so eine Weltmeisterschaft in vielen Sachen auch verbinden und kann irgendwie Leute zusammenbringen. Und dieses Gefühl hatte ich, als ich dieses Video da gesehen habe und dachte so, eigentlich kommt die WM zum richtig guten Zeitpunkt, auch wenn natürlich die USA mit ihren, wie sie gerade agiert, so sind, wie man sich das wünscht. Aber dieses Gefühl und Brücken zu bauen, glaube ich, kann der Fußball im Allgemeinen sehr gut. Und deswegen, glaube ich, kommt die WM jetzt gerade zum richtigen Zeitpunkt. Und ich hoffe, dass das auch das auslöst, was ich auf jeden Fall in diesem Moment gefühlt habe, dass was so eine WM eigentlich auch in den letzten Jahren, wenn du die Bilder siehst von diesen Public Viewings oder dann auch selber sich zurückerinnert hat, wenn du auf dem Rathausmarkt gestanden hast oder über den Kiez gelaufen bist und irgendwelche Siege gefeiert hast, da dachte ich so, boah, genau das ist das, worauf ich jetzt Bock habe und was geil ist. Dann ging man runter und da kam dann das Thema Bundesliga und alles so zum deutschen Fußball, Vereinsfußball. Und dann, Altona 93, ein Plakat von gegen Bremen, ich weiß gar nicht welches, ich bin ja mit Daten immer so schlecht. Auf jeden Fall natürlich HSV-Sachen, denn dann konntest du ein Tor nachstellen. Mein Sohn hat irgendwie oder konnte so ein Spiel kommentieren, dann konntest du draußen stehen und konntest cool. dann zuhören. Und dann gab es noch einen Film zur Bundesliga. Also es war wirklich, wirklich gut gemacht, kann ich jedem nur empfehlen. Nehmt euch die Zeit, also 3 Stunden könnt ihr auf jeden Fall einplanen. Ist wirklich auch für Kinder, also wenn man mit Kindern unterwegs ist, in dem Fall mein Sohn jetzt mit 7 Jahren, fand das auch mega geil. Also die ist ja sonst Kinder in Museen immer so ein bisschen so, oh, langweilig. Ja, genau. Ja.
Aber oh, da passt echt alles, weil HSV auch um 18:30 gespielt genau. hat, da hattet ihr genug Zeit, also genau. sonst wäre es schon wieder vielleicht ein bisschen eng geworden ja. oder so.
Wetter war aber auch wirklich traumhaft, also es war wirklich, wenn man jetzt aus dem Fußballmuseum kommt, dann war es Kaiserwetter, so, das war wirklich angerichtet und wir haben dann draußen noch gesessen, haben noch ein Bierchen getrunken und sind dann mit der Bahn zum Signal Iduna Park gefahren.
Die anderen Spiele habt ihr euch dann nicht reingezogen, ne? Die Konkurrenz sozusagen um 15:30 die Spiele?
Lief da im Fußballmuseum auch und wir haben so ein bisschen noch schräg geschaut, aber haben wir dann nicht. Okay. Wir sind dann zum Westfalenstadion gefahren und sind dann angekommen, Rote Erde, der Platz daneben noch, auch geil. Und das muss ich sagen, das liebe ich ja an vielen Stadien, was bei uns leider so ein bisschen fehlt, so diese Biergärten um Stadion drumherum. So, und das finde ich, das ist, hat sowas, das mag ich auch in anderen Stadien immer ganz gerne, ob es bei der Hertha ist mit dem großen Biergarten davor oder in Nürnberg.
Ich kenne nur einen, ne? Diesen einen, ich weiß nicht, wie der heißt, Richtung Friedhof da bei uns oder Richtung Volkspark, gibt es auch so einen Biergarten oder so.
Du meinst
so
am Trafohaus?
Irgendwie so, also es ist jetzt kein richtiger Biergarten, ja. aber es kommt dem noch nahe. So.
Kommt dem noch am Sieht nächsten, aus wie ein Bier. Ja. ja. Und ja, du hast ja noch irgendwie...
ist natürlich immer überfüllt dann auch, ne?
Ja, und du hast ja noch, wie heißt denn noch, die Wurst, Knappis, ne? Knappis und also so ein paar Sachen hast du da, aber nicht diesen typischen Biergarten mit den Bänken, wo du sitzt, wo irgendwie
das viel zum Stehen und irgendwie, ne, und irgendwie schnell Bier noch runterkippen.
Ja, und du hast Soccer Dance und du hast natürlich am Stellinger.
Das ist schon eine andere Kultur, ja.
Es ist irgendwie anders und so, und da sitzt du direkt am Stadion, schaust aufs Stadion, sitzt da in diesen Biergärten und gibt eine geile Bratwurst dazu und das ja, hat irgendwie ist ein bisschen anders. Und dann haben wir da noch gesessen, haben was gegessen und getrunken und sind dann ins Stadion rein. Stadion ist natürlich brutal, ne? Also diese steilen Ränge, das ist schon wild so, ne? Dann guckst du echt von oben runter, merkst aber auch, was uns so ein bisschen blühen könnte, wenn wir jetzt unser Stadion nochmal ausbauen, weil irgendwo müssen ja die Plätze auch hin.
Ist eng.
Die Plätze sind irre eng. Ja. Ich glaube, das wird beim HSV nicht so passieren, weil sie werden nicht die Reihen so enger machen. Aber zum Beispiel auch die Gänge nach oben. Wenn man mal überlegt, bei uns im Stadion, egal welchen Rang du hochgehst, die Gänge sind extrem breit. Ja. Du kannst auf beiden Seiten, kannst du echt mit 4 Leuten nebeneinander, kannst du die Treppen hochgehen. In Dortmund kannst du das mal gerade einer hoch und einer runter. So. Und das ist in vielen Stadien so. Und ich kann mir gut vorstellen, dass wenn sie jetzt nochmal die Plätze irgendwie im Stadion einbauen und irgendwie versuchen, wo können wir noch Plätze schaffen, dann wird es auf jeden Fall in den Auf- und Abgängen sein, dass da auf jeder Seite nochmal ein Sitz mit rankommt und die Gitter in der Seite, in der Mitte halt wegkommen. Also das wird auf jeden Fall enger werden, das kann ich mir schon gut vorstellen. Und wenn ich dann überlege, wenn wir jetzt manchmal das Stadion verlassen, wie lange es schon dauert, den Weg nach oben zu machen.
Und auch für die ganzen Besoffenen ist es ja eigentlich gut, wenn da ein bisschen Platz ist und man da auf die ein bisschen aufpassen kann, wenn die da rumeiern, sage ich mal.
Und die gab es am Samstag nun gar nicht, die Besoffenen. Nein, aber also, wie gesagt, Stadion, cool. Viele HSV-Fans natürlich wieder, ich weiß gar nicht, wie viel, ich würde mal sagen, 9000 HSV-Fans waren bestimmt da. 10% hast du ja als Auswärtsmannschaft. Also 8000 Tickets wurden verkauft. Ich denke mal, dass 1000 Tickets noch so im Umkreis. Aber, und da muss man auch mal den Unterschied jetzt sehen zu so einem Verein wie Wolfsburg oder anderen Vereinen, wo der HSV ja mit der absoluten Überzahl im Stadion ist. Das hast du in Dortmund dann halt nicht, weil Dortmund eben die Leute selber zum Fußball gehen und sich die Spiele selber reinschauen und ihre Tickets nicht auf irgendwelchen Schwarzmärkten verkaufen, damit die HSVer dahin tingeln können oder der HSV eine Chance hat, irgendwie im freien Verkauf Karten zu kaufen. Das ist in dem Fall nicht der Fall gewesen, sondern es waren wirklich der Gästeblock und drumherum natürlich noch so ein paar, die dann irgendwie Tickets irgendwie über Bekannte und Freunde, die in Dortmunder sind, bekommen haben. Aber verhältnismäßig wenig. Deswegen würde ich mal sagen, maximal 9000 HSV-Fans.
Und dennoch muss man sagen, also ich will hier nichts vorwegnehmen, aber in der ersten Halbzeit habe ich sie ganz laut gehört, die da waren.
Ja, und ich habe ein Video bekommen, war es nicht sogar vorm Spiel schon, Muchel? Was ging da ab vorm Spiel? Wurde da nicht schon unfassbar gefackelt? Ich habe krasse Videos gesehen.
Ja, was heißt unfassbar? Also es gab
oder ein Feuerwerk.
gab es. Es gab also eine Pyroshow, gab es, aber die war nicht vorm Spiel, sondern wurde zum Spielbeginn wurde gezündet. Aber es gab vorm Spiel noch ein Interview vom Supporters Club, was von den Dortmundern gemacht worden ist im Stadion. Also wie Stübi von der Stadionshow wurde in Dortmund, wurden Sven Frese und Michael Harms vom Supporters Club interviewt und haben ein bisschen was zum Supporters Club und zur Fankultur und zu dem, was sie machen für die Fans erzählt. Haben auch nochmal gesagt, dass es auch jetzt in Dortmund wieder Betretungsverbote gab für Stadion da und womit dann andere Sachen außer Kraft gesetzt worden sind und dass sie das überhaupt nicht gut finden und dass das genau die Sachen sind, wo sie für einstehen und dafür kämpfen, dass das in Deutschland eben nicht passiert. Und dann wurde noch ein Lied von Abschlag gespielt, kamen Freunde, ganz ganz überraschend, haben sie noch gesagt und ja, und wir spielen gleich noch einen Song, den ihr mitgebracht habt. Ach, und zwar Abschlag mit Freunde, das war ja war cool, haben sie komplett gespielt, weiß nicht, so eine halbe Stunde vor Spielbeginn, war zumindest musikalisch, gab es dann Abschlag auf die Ohren. Also ich glaube, Kevin Großkreuz hat sich gefreut, der ja auch immer Abschlag hört in der Sauna, auch wenn er immer nur Mädchen aus Bramfeld hört, aber zumindest er wird sich gefreut haben.
Also vorm Spiel Fair Play auf allen Ebenen und ja. Begeisterung, das sollte sich ja nach dem Spiel, können wir später noch drauf eingehen, vielleicht noch ein bisschen ändern, aber dann ging's los. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe davor, wie immer jetzt zum Ende der Saison hin, habe ich davor um 15:30 schon spannend verfolgt, was so auf den anderen Plätzen ging. Und dann spürte man schon so, der Druck erhöhte sich so ein bisschen, obwohl die Ergebnisse noch ganz zart waren. Also Union, die man hätte unten noch oder als direkten Konkurrenten noch sehen können, verloren dann erwartungsgemäß. Das war dann eher egal. Spannender wurde es dann schon mit Augsburg, die sozusagen verloren haben. Das ist ja auch interessant, wird Pierre wahrscheinlich später noch was zu sagen. Das passierte allerdings am Sonntag, nicht am Samstag. Und dann muss man sagen, Köln-Gladbach, gutes Ergebnis, 3-3, dass die uns da nicht auf die Pelle rücken, aber Bremen hat gewonnen. So, Bremen hat nochmal 3 Punkte aufgeholt und da spürte man dann so, okay, wäre schon geil, wenn wir jetzt langsam mal wieder punkten. Und dann ging's los.
Aufstellung war gar nicht so groß verändert. Utele ist von Beginn an gestartet, ansonsten keine große Überraschung in meinen Augen.
Es gab natürlich eine große Überraschung, mit der man nicht gerechnet hat. Ja, Capaldo war auch eine Überraschung, aber auch Glatzel gar nicht erst im Kader.
Ja, ja.
Also Capaldo habe ich auch gedacht, dass er vielleicht wieder fit wäre, aber er war wohl unter der Woche, hatte er dann doch wieder Schmerzen. Dann haben sie eher wieder auf die Bremse gedrückt, weil jetzt eben auch Länderspielpause ist und er sich dann nochmal ausruhen soll. Aber es gab ja unter der Woche das große Mopo-Interview, wo Glatzel sich unabgesprochen an die Medien gewandt hat und seinem Unmut so ein bisschen Luft gemacht hat, könnte man sagen. Und
Hinweis dazu, Mopo wirklich immer so das Blatt, was jeden Tag irgendwie nur versucht, eine schlechte Headline über den HSV zu bringen. Ne? Also so ganz St. Pauli-mäßig unterwegs. Und
dass die sich überhaupt noch halten, weiß ich auch nicht.
Also liest, glaube ich, auch kaum ein HSV-Fan. Deswegen ganz weird, dass Glatzel dann ausgerechnet der Mopo ein Interview gibt. Aber whatever. Okay, er wusste es vielleicht nicht.
Und dann in der PK, die war ja am Donnerstag, hat Polzin, da hieß es noch, ja, wir haben uns mit ihm zusammengesetzt und ich habe immer ehrlichen Austausch mit meinen Spielern, pipapo. Und ich habe ihm meine Meinung ganz klar gesagt, dass ich finde, dass das nicht der richtige Weg ist. Aber er hat natürlich ein Recht, dass er irgendwie sauer über die Situation ist oder so. Und dann sollte es erstmal keine Konsequenzen geben und dann haben wir aber ja die Aufstellung und den Kader zu sehen bekommen und dann gab es wohl doch klare Konsequenzen und zwar Kader-Rauswurf für den Tag zumindest, was Glatzel betrifft. Was die Situation jetzt natürlich nicht besser macht, muss man sagen. Ne?
Nee, tatsächlich nicht. Zum Thema Glatzel nochmal dazu vielleicht nochmal gesagt, also wir haben ja nun unsere Ohren auch immer überall und bekommen ja schon, ich hatte es ja in der letzten Podcast-Folge vielleicht auch schon mal angeteasert, es gibt Leute, die mit so einer Situation so umgehen, wenn sie nicht mehr wenn sie nicht mehr die Zeiten bekommen, die sie sich wünschen oder zuletzt hatten, dass sie dann im Training so viel Gas geben, dass der Trainer vielleicht gar nicht mehr um ihn herumkommt oder ihn einsetzen muss, aber Glatzel
gehört nicht dazu
und lässt seitdem eher den Kopf so hängen und bietet sich im Training gar nicht mehr an, dass man also nicht mal aufgrund von Trainingsleistungen sagen kann, er müsste spielen. Und das ist natürlich eine Situation, die auch für einen Trainer natürlich unheimlich schwierig ist, wenn du kannst einen Glatzel nicht einsetzen, wenn er im Training den Kopf hängen lässt und sich nicht anbietet und nicht den Einsatz zeigt. Warum solltest du als Trainer ihn dann spielen lassen? Und das ist, widerspricht halt genau dem, was man sich eigentlich wünscht und wo ich eigentlich gehofft hätte, dass Glatzel sagt, okay, ich gebe hier Gas, damit ich spiele. Und das scheint wohl der Grund zu sein, warum er auch nicht die Einsatzzeiten bekommt und andere ihm vorgesetzt werden.
Nur um das noch der Vollständigkeit halber zu erwähnen, muss ich sagen, wenn ich Glatzel wäre und dann sehen würde, was ein Königsdörfer für eine Leistung gebracht hat in diesem Spiel, dann würde ich auch kopfschüttelnd auf der Couch sitzen und sagen, ey, das kann doch nicht sein. Spätestens nach solchen Leistungen müsste er mich doch auch mal bringen, unabhängig davon, wie gut ich trainiere, weil die haben es jetzt im Spiel nicht gezeigt.
Nee, sehe ich nicht so, weil also du musst dich im Training so anbieten, dass der Trainer sagt...
Absolut, du kannst dich nicht hängen lassen, aber genau. Ich sag mal so...
Welche Begründung hast du, im Kader zu stehen oder von Beginn an zu spielen, wenn du dich im Training hängen lässt?
Absolut.
Nur weil du Robert Glatzel bist?
Nee, aber wenn der andere da das Tor ständig nicht trifft oder kein Speed
plötzlich
mitbringt und plötzlich stehen bleibt und so weiter, dann hast du ja eigentlich auch mal deine Chance verdient. Aber klar, im Optimalfall muss er sich trotzdem noch gleichzeitig anbieten.
Es wirkt ja so ein bisschen so, als wäre das auch einfach so ein bisschen das Kind in den Brunnen gefallen, möchte ich es nennen. Da scheint jetzt durch diese ganze Situation so die Emotionen, ich weiß nicht, ob hochgekocht das richtige Wort ist, aber auf jeden Fall ist das ja festgefahren, dass Glatzel sich nicht berechtigt oder nicht gut behandelt fühlt. Polzin sagt, ja, aber du musst Leistung bringen. Dann ist er irgendwie frustriert und kann die Leistung so nicht abrufen. Es ist ja wirklich eine festgefahrene Situation. Und dann wird halt Königsdörfer auf den Platz gestellt, weil er immer noch die beste Option ist neben allen anderen, die es dann da vorne gibt. Und dass er mal vergisst, weiterzurennen, meine Güte, passiert.
Ja,
naja.
Hatte aber trotzdem in der ersten Halbzeit, wo er nicht weitergerannt ist, war nicht der Grund, warum wir nicht geführt haben.
Nein.
So, trotzdem, ja, gebe ich euch da auch recht, aber wir führten dann ja zur Halbzeit nach 2-0 und einem verschossenen Elfmeter für Borussia Dortmund.
Ja, und da müssen wir mal ein paar Spieler erwähnen jetzt, oder?
Also, in Nummer 1, Heuer Fernandes.
Absolut.
Was für, also schon Minute 7, so eine kranke Parade, als Bayer da aufs Tor zugestürmt kam und es gab diverse weitere Male, wo man ihn einfach wirklich nur in den Himmel loben konnte und dachte,
warum fällt er nicht als Nummer 3 mit?
Ja, das steht ja zur Diskussion, genau, und ist jetzt aber durch, oder was sagst du,
Moche?
Das ist durch, ja. Und dann trotzdem irgendwie hat er gezeigt, es war eine Fehlentscheidung, nicht ihn als Nummer 3 mitzunehmen.
Also.
Der hat alles reingeschmissen.
Ich verstehe auch nicht, warum, also ich hatte heute noch irgendwo gelesen, dass Costa sagt, ja, wenn es denn die Entscheidung ist, dann haben wir das so hinzunehmen. Da wünschte ich mir manchmal von Seiten vom HSV, von allen Beteiligten auch mal so ein Unverständnis, warum er nicht überhaupt, also das so hinzunehmen, weiß ich nicht, gefällt mir nichts oder finde ich, das machen andere Vereine halt nicht und ich finde eher, dass Vereine wie gerade auch so die Bayern, dass sie ihre Spieler halt in die Nationalmannschaft reinreden und das finde ich der HSV kann sie nicht reinreden, aber ich würde mir trotzdem wünschen, dass man sie zumindest hinstellt und sagt, für uns gehört ein Heuer Fernandes auf jeden Fall als dritter Torwart mit zur WM. Und ich finde, da tut man nichts Falsches dran und das kann man seinem Spieler auch als Würdigung und kann man ihm das einfach geben.
Apropos würdigen, kann man auch Mikkel Bronsnies, finde ich, weil er ja auch oft von mir und von vielen Hörern hier auch kritisiert wird, auch zu Recht, ja, er hat Schwankungen in seiner Leistung, aber jetzt gegen Dortmund die Vorlage zum 1-0, wirklich überragend, wie er da den Körper einsetzt, wie er den Speed in den Zweikampf reinnimmt, wie er schnell mitdenkt, also allein schon das Mindset, da vorne schnell reinzugehen, dann den Speed mitzubringen und dann den Körper so reinzustellen, den wirklich fair dann auch durch Videobeweis bewiesen fair rauszuklauen und die dann so kalt auf Otele, der dann fleißig mitgerannt war, querzulegen, das hat schon viel Lob verdient und man merkt jetzt so Richtung 27. Spieltag, die Statistiken werden natürlich immer positiver, ja, dann steht da auf einmal Mikkel Bronsnies fünfte Vorlage, ja, weil die Saison auch schon lang ist und ich erhoffe mir jetzt so aus den letzten Spieltagen, dass du natürlich immer mehr schöne Statistiken haben wirst, weil das Konto immer höher wird, immer ein Assist mehr und ich finde, das Gleiche gilt auch für Vieira, ja, nach wie vor ein toller Vorlagengeber, ein toller Passpässegeber, auch ballsicher,
Kleiner Künstler am
Ball. Kleiner einfach. Künstler, einfach, der Ball ist noch mal enger am Fuß bei ihm als bei den anderen. Er ist dann noch mal einen Schritt wendiger. Er hat dann auch noch einen Blick, sodass die Gegenspieler dann auch ein bisschen Abstand halten müssen oder Räume zustellen müssen, weil sie wissen, er steckt ihn. Ne? Er ist jetzt nicht wie beim anderen, wo du weißt, wenn er ihn steckt, steckt er ihn ins Aus. Deswegen können die dann gleich auf den Ball raufgehen. Das waren so drei Spieler, die mir schon dann in der ersten Halbzeit überragend gefallen haben. Und auch Lokonga jetzt mit seinen Statistiken, also um den vierten.
Auf jeden Fall wieder ein besseres Spiel in der ersten ja. Halbzeit von ihm, das muss ich auf jeden Fall sagen. Und was auf jeden Fall auch aufgefallen ist, gerade bei Ecken von Dortmund, habt ihr gesehen, dass dort Otele, Mikkel Bronsies und ich glaube Königsurfer waren es, teilweise, also sie standen an der Mittellinie und haben damit drei Spieler von den Dortmundern halt mitgezogen. Und das war wohl auch ganz klar Taktik, dass in der Box quasi im Strafraum bei einer Ecke weniger Leute von Dortmund stehen und damit die Kopfballstärke von Vuskovic noch besser gespielt werden kann, weil er eben mehr Platz hat und weniger Leute dort zum Kopfball kommen können. Und das ist eine Sache, die sie ganz explizit wohl gemacht haben und das fiel auf jeden Fall auf.
Und das ist für mich wieder ein Beweis dafür, dass Merlin Polzin auf jeden Fall ein guter Trainer ist und er weiterhin in Hamburg coachen sollte, weil genau diese Sachen sind es ja. Und klar, wie gesagt, er hat sich vercoacht, aber trotzdem, solche Sachen zu erkennen und dann vorzubereiten, finde ich, gehört auch dazu.
Ich muss mal auch noch was sagen, was vielleicht auch noch ein bisschen untergeht. Die Intensität vom HSV war ja in Bezug auf die Zweikämpfe extrem hoch und riskant, auch im eigenen Strafraum. Und es ist ja klar, dass es ist ja eine logische Folge, wenn du mit so viel Risiko, und ich glaube, das war so gewollt, ja, man hat ja sowohl vorne gestanden, aber auch in den Zweikämpfen ist man viel Risiko gegangen. Klar kann es auch an der Atmosphäre liegen, dass man da angezündet wird. Wer ist nicht angezündet als Fußballer, wenn er in Dortmund vor so einer Kulisse spielt? Aber es ist dann ja nur die logische Konsequenz, dass dann auch mal, wenn man so viel Risiko geht, irgendwann auch die Situation kommt, wo man dann leider zu spät kommt, ja, wo man dann leider einen Foul zieht. Und sie haben sich dafür, glaube ich, bewusst entschieden, so aggressiv in die Zweikämpfe reinzugehen. Und dann sind auch mal rote Karten oder Elfmeter gegen einen drin. Und ich glaube gerade.
Das musst du in der Bundesliga, musst du das anders lösen.
Dann brauchst du noch mehr Qualität, weil ich glaube, es war ehrlich gesagt auch in der ersten Halbzeit gab es schon viele enge Situationen, wo man auch schon hätte überlegen können, wenn er da ein bisschen zu spät kommt, ist Elfmeter. Und dann ist es, glaube ich, von der Athletik und von der Kondition und der Gegner wird immer druckvoller. Hat Dortmund dann das erzwungen und wir haben so ein paar Körner gelassen und sind dann zu spät gekommen und haben dann natürlich auch den einen oder anderen Elfmeter verursacht.
Wobei ich sagen muss, ich finde ja bei der Aktion von Mikkel Bronsie, da muss man ganz klar sagen, nee, so kannst du da nicht reingehen. Aber zum Beispiel der Elfmeter, der durch Muheims Hand verursacht, das war ja einfach nur ist dumm gelaufen, weil in dem Moment nimmt Schwung mit der Hand, um sich irgendwie da reinzudrehen und die war dann halt leider noch oben.
Aber es ist der 100. Torschuss gewesen in der Phase und safe. Es war klar, dass irgendwann auch mal entweder einer aufs Tor in Giebel oder an die Hand oder abgefälscht ins Tor geht. Wenn die halt so oft aufs Tor ballern, dann ist das irgendwo auch erzwungen von Dortmund.
Trotzdem verursachen wir deutlich zu viele Elfmeter diese Saison. Ja. Also das ist wirklich auch eine Schwäche, an der gearbeitet werden muss.
Das war, wir haben in dieser Saison schon 9 Elfmeter verursacht. Das ist Wahnsinn.
Krass.
Und gestern 3. Ja. Krank. 9. Und was ich auch noch sagen will, weil wir kommen ja jetzt sicherlich auf die zweite Halbzeit zu sprechen, wo wir Mikkel Bronsie nicht mehr so sehr in den Himmel loben können wie in der ersten Halbzeit. Das letzte Mal, dass der HSV eine 2-0 Pausenführung verspielt hat, war vor 40 Jahren.
Boah.
40 Jahre. Und gestern haben wir gesagt, komm, Samstag, den gönnen wir uns Samstag.
Na klar, muss der Anspruch sein, wenn du 2-0 in Dortmund führst, darfst du das nicht mehr aus der Hand geben. Ja, da musst du dann.
Ja, darfst du auch nicht, aber trotzdem. Ja, nee, darfst du nicht.
Also Punkt. Dann wäre jetzt der Lerneffekt oder die Qualität, die der HSV noch sich erarbeiten muss, eben wie schaffst du es jetzt dann irgendwie den Spielfluss von Dortmund zu unterbrechen, ja, diesen Druck rauszunehmen, wie schaffst du es, den Ball länger zu halten, dich zu entlasten, und das hat der HSV halt nicht geschafft und das ist etwas, was wo ich auch noch fehlende Qualität sehe, ehrlich gesagt.
Definitiv. Für mich war das eine Tor übrigens der Einwurf. Ich weiß gar nicht, wer es war.
Ja, das war Mikkel
Bronsies. Mikkel Bronsies war ein falscher Einwurf, ne? Das hätte er, eigentlich hätte er das zurückpfeifen müssen, weil daraus ist ein Tor entstanden.
Ja.
Ist das Slapstick oder ist das, hat er einfach zu viel in dem Spiel schon erlebt und reingebuttert gehabt, dass er dann irgendwann auch platt ist und die Kondition fehlt?
Keiner von unseren Spielern, also ich weiß auch nicht, was da genau.
Nee, der ist ihm aus der Hand gerutscht. Genau. Also der ist ihm aus der Hand gerutscht. Er wollte und dann.
Und damit ein falscher Elfmeter und falscher Einwurf und es gibt halt keinen Vorteil, den man dann bei so einer Sache laufen lassen kann, weil der Ball halt noch nicht im Spiel war. Mhm. Du kannst einen Vorteil nur laufen lassen, wenn der Ball im Spiel ist, laut meiner Information, so wie ich das verstanden habe. Gräfe hatte, glaube ich, was Ähnliches auch gesagt, aber auch da scheiden sich so ein bisschen die Geister, was da die richtige Regelauslegung ist. Ich verstehe so, wenn der Ball noch nicht im Spiel ist, und das ist er beim Einwurf in dem Fall noch nicht, also wenn du den Ball jetzt irgendwie jemanden ins Spielfeld reinwerfst und du wirfst ihm jemanden an die Hand und der Ball springt dann zum Gegenspieler, dann kannst du Vorteil laufen lassen, weil der Ball dann im Spiel ist, weil der Einwurf war vorher richtig ausgeführt, du hast ihm jemanden gegen die Hand geworfen und dann lässt du Vorteil laufen. So, aber wenn du jetzt den Ball noch nicht mal, der ist ja noch nicht im Spiel drin und du machst einen falschen Einwurf, dann muss der Einwurf quasi wiederholt werden und dann von Dortmunder Seite. Und das sehe ich schon als Fehler an. Ja, ist aber auch ja am Ende des Tages jetzt müßig, darüber zu diskutieren. Mhm. Fehler hin oder her, ist genauso wie mit gegebenen oder nicht gegebenen Elfmetern oder Fehlentscheidungen. Trotzdem ärgerlich, weil manchmal werden gerade diese falschen Einwürfe oder es wird alles irgendwie kontrolliert und das wurde es in dem Fall nicht und das hat mich dann schon geärgert.
Und trotzdem hatte Dortmund, was ja sicherlich die meisten mitbekommen haben, X-Goals Wert von 6.
Ja.
So, und damit war das 3-2 dann auch irgendwo gerechtfertigt.
Ja, war ein bisschen so, als hätte der HSV zweimal in so ein Bienennest gepiekt und dann sind sie halt ausgeflogen und völlig ausgerastet und das war ja auch wild. Und ich meine,
also nach dem 2-2 war mir klar, dass wir das Ding verlieren.
Niko Kovac hat ja auch sehr schnell reagiert. Ich glaube, der hatte mit diesem 2-0 natürlich gar nicht gerechnet. Dann Ben Sebaini und Girassi eingewechselt, weil er wusste, so Leute, jetzt lassen wir es hier nochmal richtig krachen.
Adeyemi, maximal unsympathisch, der Typ, ne?
Ja.
Alter, in der zum Halbzeitpfiff gab es noch eine Situation, wo er Lokonga umgetackelt hat und der Schiedsrichter ihm dann eine gelbe Karte geben wollte und er ist einfach weggegangen. Und es hat ihn einfach auch nicht interessiert und es musste erst noch, ich weiß nicht, ob es Schlotterbeck war oder wer noch denn.
Der Schiri hat auch so 100-mal gepfiffen.
Genau.
So, ich glaube, er hat es genau gehört, aber war so, Aaron hat gesagt, ich habe keinen Bock auf den Schiri.
Genau.
Und ehrlich gesagt,
aber das muss auch rot geben.
Und eigentlich. Da dachte ich auch. Und da habe ich so auf rot gehofft auch. Ja. Und Adeyemi war ja wirklich dafür bekannt, dass er jetzt vielleicht auch mal gerne die Nerven verliert oder immer für einen Patzer gut ist, so auf und neben dem Spielfeld. Und da habe ich auch so gehofft, dass das irgendwie rot gibt. Dann hat er Geld bekommen und habe ich noch innerlich gedacht so, oh, dem Jungen, den musst du jetzt vielleicht ein bisschen noch mit Trash-Talk voll sabbeln, damit du da die rote Karte provozierst. Aber da hat Niko Kovac dann richtig reagiert.
Ja, apropos Karten, Rambo, 10. gelbe Karte führt die Tabelle an und fehlt gegen Augsburg leider.
Ja.
Ja.
Ärgerlich.
Sehr ärgerlich.
Vor allem, weil es auch eine dumme gelbe Karte war. Ja. Aber irgendwann muss er fehlen, da werden wir nicht drum rumkommen. Der Einzige, der wirklich überragend war, auch in der zweiten Halbzeit, Heuer Fernandes.
Krass.
Trotz 3 Gegentoren. Elfmeter, beim ersten habe ich noch gesagt, hey, bleib einfach nur stehen, weil der Druck war so, ich habe manchmal das Gefühl, wenn der Druck bei den Spielern so krass ist, dass sie dann den einfachen Weg einfach in die Mitte wählen.
Boah,
so.
Wenn er den gehalten hätte, geisteskrank.
Das, genau. Aber
schade.
Ja, der Spieler hat immer geguckt, ne? Ben Sebaini hat immer geguckt, hat ihn immer ausgeguckt und hat ganz spät dann geschossen, auch so ganz
soft. Er lag ja quasi schon.
Ja, und aber Heuer wusste das und ist auch erst im allerletzten Moment irgendwie irgendwo hingesprungen. Dann auch nur so halbherzig, weil er gesehen hat, er schießt nirgendwo hin. Immer nur so einen Meter gesprungen.
Scheiße.
Ja, ärgerlich. Es lässt sich nicht ändern. Es sind nach der ersten Halbzeit, wie sagt man so schön, es waren Ups und Downs.
Ja,
Downs. Vor allem Downs.
Man muss ja ganz ehrlich sagen, vor dem Spielverlauf hätte man wahrscheinlich gesagt, ja gut, war zu erwarten. Aber mit dem Spielverlauf, mit dieser ersten Halbzeit, hat man halt gedacht, oh mein Gott, wir können hier heute Bäume ausreißen. Und ja.
Und die gelbe Wand, muss ich auch sagen, also so impulsiv sie auch ist und gehört hat man sie erst, als sie natürlich 2-2 und dann 3-2 geführt haben.
Und alle hatten schwarz an, ne?
Gierlappen.
Ja, aber das ist ja jetzt nicht untypisch.
Nö, aber ich habe immer so, guck mal an meinen Sohn so, guck mal Luca, da ist die gelbe Wand. Er so, ja, da ist nix gelb. So, so, ja. Ja, okay, die haben alles schwarz an. So. Ja,
wie die schwarz-gelb.
Schwarzen Trikots von Dortmund, auch ganz in schwarz.
Auf jeden Fall, ja.
Sondertrikot, ne, bei denen.
Was?
Das war ein Sondertrikot wegen...
Ja, Rote der, Erde, 100 Jahre
ja,
Rote
genau,
Erde.
Ja, genau, 100 Jahre Rote genau. Erde. Ja.
Stimmt, wurde vom Spiel auch noch, wurde direkt vom Platz Rote Erde, was ja direkt neben dem Westfalenstadion ist, wurde quasi kommentiert. Aus dem Stadion gab es eine Live-Schalte. Ja. Ärgerlich, wirklich ärgerlich, weil nach der ersten Halbzeit mehr drin war und
jetzt ja. haben wir 30 Punkte nach 27 Spieltagen.
Nach wie vor 30.
Und jetzt quasi das nächste Endspiel gegen Augsburg. Ja. Und jetzt könnte man darüber sprechen, ist es jetzt, kommt die Pause jetzt gerade vielleicht ganz ganz richtig, um mal durchzuatmen und den Jungs ein paar Tage frei zu gönnen, so einem Vuskovic, dass der mal durchatmen kann. Ja. Und dann wirklich nochmal nach den doch ja jetzt Rückschlägen, auch wenn Wolfsburg ein Sieg war, aber Leipzig, Leverkusen, Dortmund, es sind natürlich auch harte Brocken. Mhm. Und das dürfen wir auch immer nicht vergessen. Wir sind Aufsteiger und das soll das Ganze nicht entschuldigen, weil wenn du 2-0 führst, auch auswärts, dann erwartet man auch als Aufsteiger irgendwie, dass man sich nicht, dass man die zweite Halbzeit nicht so abschenkt und zumindest mal über die Mittellinie kommt.
Ich glaube, für den HSV kommt die Pause jetzt zur richtigen Zeit. Und auch für Merlin
vielleicht
und
auch.
Für Augsburg auch, genau. Ich glaube, dass man sich jetzt sammeln kann, so ganz akribisch auf das Spiel vorbereiten kann, sich taktisch alles zurechtlegen und eintrainieren kann. Ich glaube, ehrlich gesagt, für Luka Vuskovic kommt die Pause nicht zur richtigen Zeit. Ich glaube, er ist einer der Problemfälle sein in der Pause, weil da geht jetzt, glaube ich, das Kopfkino an. Ja, Lothar Matthäus hatte gesagt, mit 65 Millionen oder sonst was, welchen utopischen Summen man da gerade in den Raum wirft, wird man nicht auskommen, ist wahrscheinlich noch mehr. Und da wird jetzt werden jetzt die Berater die Zeit nutzen, Luca Gespenster in den Kopf zu setzen und sagen, was alles möglich wäre und erste Verhandlungen starten und absprechen. Also der wird jetzt ein bisschen abgelenkt, glaube ich,
in der Spielpause. Bei seiner Nazio, also so, dass er ein bisschen abgelenkt wird.
Hoffen wir es, aber ich glaube schon, dass die Zeit nutzen werden. Also da wird der Berater zur Not mitreisen.
Was glaubt ihr, was passiert mit Downs? Ich spreche ihn wirklich Bundesliga tauglich ab.
Aussortieren muss man ihn wieder.
Und was machen wir? Also Pausen nicht fit. Glatzel hatten wir vorhin schon drüber gesprochen. Dann hast du nur in Anführungsstrichen Otto Stange dort und Königsdörfer. Oder muss man vielleicht auch mal
Othele, der ja jetzt auch immerhin getroffen hat.
Ja, aber ist eher ein Flügelspieler als vorne in der Box. Es gibt ja bei der U21 noch einen Mittelstürmer, und zwar Maurice Boyakier, 21 Jahre alt, ich glaube 18 Treffer in 26 Regionalligaspielen, Toren. Ich weiß nicht, warum der Junge nicht mal vielleicht, oder vielleicht gibt es da jetzt auch mal die Überlegung, den mal hochzuziehen zu den Profis, und ich weiß nicht, ob er mal mittrainiert.
Ich glaube, der Anspannungsfaktor und ist gerade so weit oben beim HSV jetzt, weil du ja auch zu Recht gesagt hattest, Endspiel gegen Augsburg, und man sehnt sich jetzt irgendwie so nach diesen letzten fehlenden Punkten und sieht bei dem Restprogramm jetzt auch bei Augsburg noch die meisten Chancen und Heimspiel und will jetzt unbedingt irgendwie punkten. Ich glaube, dass sie dich da echt wenig Experimente zutrauen, sondern versuchen so möglichst viel Sicherheit durch ein bestehende standardisierte Prozesse, also dadurch, dass sie jetzt nichts Neues ausprobieren, sondern nur noch an Stellschrauben schrauben und irgendwie der Mannschaft taktisch jetzt nichts Neues mehr mitgeben wollen. Und da jetzt so einen neuen Spieler reinzuwerfen, ich glaube, das wäre geil. Also ich würde es cool finden als Hörer, aber ich glaube nicht, dass die da jetzt großartig experimentieren.
18 Tore hat er übrigens in 26 Spielen. Also es ist jetzt auch nicht...
Das ist nicht schlecht.
Nicht schlecht. Aber crazy Saisonphase, um sowas jetzt auszuprobieren.
Ja, glaube ich auch.
Ja, aber... Ja,
aber ja, manchmal wer nicht wagt, der nicht gewinnt, ne?
Definitiv. Und also ja so, wenn jemand wagt, dann ist es Merlin, der auf die Jugend setzt und Luc van Wee genau eigentlich jemand hat, der auf so eine Spiele auch ein Auge hat.
Das stimmt.
Also es würde mich wundern, wenn die so eine Sache nicht auch sehen und da vielleicht auch Überlegungen sind, so einmal mit hochzuziehen oder die Chance zu geben.
Wobei ich auch glaube, selbst wenn sie das sehen, die Absprache mit Klaus Koster und Co., da sind schon noch ein paar Hürden, die man dann nehmen muss.
Ja, wobei ich glaube nicht, dass Klaus Koster da mitreden kann.
Ja,
okay. Der gelb gesehen hat gegen Dortmund.
Hat er.
Ja, stimmt.
Ist mir gar nicht aufgefallen, tatsächlich. Aber Klaus Koster, vielleicht war er angespannt, weil er mit Herrn Kehl oder so nah an Herrn Kehl dran war, dass er dachte, ah, hier ist jetzt Spannung, da muss ich jetzt mal Gas geben und mich zeigen. Nein, also Sebastian Kehl wurde bei Dortmund quasi, ja, Vertrag wurde mit sofortiger Wertung, glaube ich, beendet, ne?
Ja, ja, genau. Und dann sagte ja Lothar auch schon am Sky-Mikrofon, dass oder wurde darauf angesprochen von seinem Kommentator, dass dieser Name sicherlich auch, dass er Sportvorstand in Hamburg werden würde, Sebastian Kehl. Und das ist er eben in Dortmund nicht gewesen. Wie ich finde, man weiß, dass in Hamburg noch eine Position offen ist. Ich persönlich würde es gut finden. Ich glaube, dass Sebastian Kehl, das ist natürlich der Hauptgrund, warum ich es gut finde, einer wäre, der auch hier im Podcast kommen könnte. Nein, im Ernst, wenn ich das so vergleiche mit den Namen, die zwei Gründe, warum ich es gut finde. Die Namen, die ich bisher gehört habe, es gab natürlich auch hoch dekorierte Namen wie Bierhoff, aber es gab eben auch ganz viele schreckliche Namen, die deutlich weniger Qualität als Sebastian Kehl versprochen haben. Und da finde ich, wäre das ein guter Catch. Und ich finde gleichzeitig von der Personality ergänzt er sich ehrlich gesagt gut mit Costa und Erik Huber, das wäre dann so ein Dreigespann, die sich die Aufgaben natürlich aufteilen würden, und da hätte man dann die Management-Komponente und finanzielle Komponente über Erik, soweit ich das von außen beurteilen kann, hätte dann jemanden mit Costa, der eben für die Spielertransfers zuständig wäre, und eben noch jemand Ergänzendes, der als ehemaliger Fußballer und gestandener Manager bei dem für mich zweiterfolgreichsten Verein Deutschlands im Profifußball Dortmund gearbeitet hat, über Jahre da auch viel mitgebaut hat bei Dortmund. Wie hoch sein Anteil war, das kann man im Detail jetzt nicht von außen bewerten, aber er war auf jeden Fall da, wo der Erfolg war. Und dementsprechend finde ich, wäre das eine gute Personalie. Nur, was jetzt an diesen Gerüchten dran ist, genauso ist Jörg Schmadtke entlassen worden bei Hannover 76, der sich auch schon mal beim HSV ins Gespräch gebracht hat. Das kann ich jetzt nicht beurteilen, aber der Zeitpunkt ist sicherlich sehr komisch, wenn nach so einem Spiel HSV Dortmund der Manager direkt am nächsten Tag gekündigt wird und beim Gegner vom letzten Tag im Gespräch ist. Mhm. Aber gut, für Sebastian Kehl wäre es sicherlich ein Fortschritt.
Ich habe auch tatsächlich munkeln hören, dass die Sache wohl schon also sehr, sehr weit geschritten sein soll. Also
ja, ich würde es begrüßen.
Mich würde es nicht wundern, sag ich mal. So.
Ich bin gespannt.
Ja, es, also wenn so jemand auf dem Markt ist und du ihn bekommen kannst, dann sollte ich, glaube ich, wäre das für den HSV auf jeden Fall ein Gewinn.
Ja, für mich würde sich das Team gut ergänzen. Ich hoffe es. Ich hoffe, alle freuen sich, wenn er kommen würde. Ja.
Was gab es sonst noch?
Sonst gibt es auf jeden Fall noch zu verkünden, dass einer von unseren Spielern auf jeden Fall bei dem Nationalteam sozusagen am Start ist. Aber im Team von der Schweiz, Miro Muheim wird nämlich mit der Schweiz gegen Deutschland spielen. Das finde ich, könnte man auch nochmal erwähnen an der Stelle. Am Freitagabend, glaube ich, spielt Deutschland gegen die Schweiz und da steht hoffentlich einer von unseren Spielern wenigstens auf.
Die spielen, glaube ich, in der Schweiz, ne? In Basel?
Ja, die spielen in der Schweiz.
In der Basel?
Ja, genau. In Basel?
Ja. Nach dem Spiel gab es auch noch unschöne Szenen. War ja in der Bildzeitung groß zu sehen, dass dort eine große Massenschlägerei war. Wenn das so stimmt, was ich gehört habe, dann gab es wohl unglückliche Umstände, dass Busse mit HSV-Fans von der aktiven Szene falsch geleitet worden sind von der Polizei, und zwar direkt an der Kneipe von den Dortmundern vorbei.
Das ist ja sehr günstig.
Sehr ungünstig.
Von und der Polizei geregelt.
Dann haben die Dortmunder gedacht, so, das sind doch die Hamburger, und dann wurden die Busse angegriffen. Ja, Scheiße. Das uncool, unschön, ist aber ja manchmal beim Fußball nicht unabdinglich und kann man gut oder schlecht heißen. Ist so passiert, war ja groß in den Medien auch, und ich glaube, soweit ich gehört habe, ist keiner zu Schaden gekommen, außer ein paar Glasbrüche im Bus von der Scheibe.
Eieiei.
Ja. So viel zum zur Freundschaft HSV und Dortmund. Nein, es gibt natürlich, also es gab auch andere Bilder, nämlich von den Kutten, die sehr befreundet sind, HSV-Kutten und Dortmund-Kutten. Ist immer sehr lustig, wenn man die Videos sieht, wenn die singen durch Hamburg oder durch Dortmund laufen mit ihren Kutten. Immer schon leicht an dem Turm und nicht mehr ganz gerade laufend. Aber da wird die Freundschaft auf jeden Fall noch groß gelebt. Früher gab es ja eine Freundschaft, die mal viel, viel doller war auf der Ebene, dass HSV und Dortmund eben befreundet waren. Gibt ganz viele Aufnäher auch noch von früher, so aus der Zeit. Aber dann gab es irgendwann mal einen Zeitpunkt, wo man sich auf die Dortmunder nicht verlassen konnte. Und dann war die Freundschaft vorbei. Also ja. So viel mal als kleinen Exkurs zur Freundschaft und was da am Samstag noch los war. Jetzt kommen wir zur Länderspielpause. Dementsprechend spielfreies Wochenende, Pia. Du musstest dich kein nicht vorbereiten. Gegner-Check, kein Gegnercheck.
Ich habe gestern mal ein bisschen ruhiger gemacht als sonst.
Ja, aber es tut vielleicht auch mal ganz gut, mal ein Wochenende durchatmen. War ja jetzt ein ganz schön krasser Start dieses Jahr. Es ging das ja stimmt, echt gleich los.
Wobei ich sagen muss, logistisch bin ich ein bisschen genervt von der ganzen Sache, weil hätte das Länderspiel nicht an Ostern sein können.
Find ich auch.
Und das Ligaspiel vielleicht die Woche vor Ostern. Das wäre, glaube ich, für alle angenehmer gewesen. Aber naja, gut.
Noch eine Sache, die mir aufgefallen ist gerade, wenn wir gerade drüber sprechen, gefälschte Trikots.
Mhm.
Also, wenn man Instagram durchscrollt und dann siehst du da, gibt immer so einen Typen, der so schreit, ne? So ein und dann sitzt er da mit einem gefälschten HSV-Trikot und ich denke mir, Junge, ist das dein Ernst? Du willst hier HSV-Influencer sein und nimmst hier den HSV als dein Thema, neben den ganzen anderen Themen, die er auch beschreit. Und dann sitzt du da mit dem gefälschten HSV-Sondertrikot. Really? Also come on. Es gibt immer noch Trikots bei Adidas. Und ich glaube, dass er mit seiner Social-Media-Sache nun auch eine Mark 50 verdient und sich dann mit dem gefälschten Trikot dahinzusetzen. Und ich kann das alles nicht mehr.
Mir gleich mal angucken. Mich interessiert ja, wie das gefälschte Sondertrikot aussieht. Ich habe es noch nicht gesehen.
Naja, wenn du auf der Seite ein rotes Bundesliga-Logo drauf hast.
Ja, okay.
Come on. Und die Raute quasi in dem Stoff eingedruckt ist. Oh, das sieht also wirklich... Das ist dann, da krieg ich Plack. Da krieg ich Plack. Übrigens, Lokonga ist auch für Belgien am Start.
Ah ja, siehst du.
Genau. Haben wir da eigentlich eine Kaufoption?
Bei Lokonga?
Ja.
Der gehört uns.
Ah, ich dachte, der wäre nur geliehen.
Nee.
Perfekt.
Den haben wir für 300.000. Kai, du warst die letzten Wochen wenig da.
Ich dachte, 300.000 konnte ich nicht glauben. Das dachte ich, ist eine Leihgebühr.
Nee, das ist wirklich der Deal, den wir gemacht haben.
Wahnsinn.
Arsenal.
Ich glaube, die kotzen richtig.
Ja, also Lokonga, muss ich sagen, der begeistert mich richtig. Ja, jedes Mal, wenn ich den sehe, dann denke ich mir, ist geil. Und das 2:0 war es ja noch in der ersten Halbzeit, war ja eine richtige Arsenal-Koproduktion mit Vieira und Lokonga. Also da habe ich echt gedacht, das war ja wirklich der Deadline-Day, ohne den wir diese Saison nicht überlebt hätten.
Ja. Hast du dir die Marktwerte denn angeschaut, Kai? Die wurden ja gerade letzte Woche wurden die Marktwerte wieder...
Durch die Nominierung der Nationalmannschaften oder wie meinst du? Oder durch einfach allgemein?
Nee, allgemein gab es wieder auf Transfermarkt ein Update zu den Marktwerten.
Schaue ich mir an, sind verrückt, weil mit Vuskovic...
Vuskovic hat ich glaube 20 Millionen war es.
Genau.
Ne? Von 40 auf 60 Millionen hat er einen Sprung gemacht.
Genau. Bei Vieira, da sind die Verhandlungen ja noch am Start, aber...
Preisschild ist weiter, also sein Marktwert ist geblieben. Albert Sambi Lokonga und Nikolai Remberg haben jeweils um 2 Millionen Euro zugelegt. Muheim um 1 Million und Mikkel Bronsis auch um 1 Million. Niklas Capaldo auch um 1 Million und Omari um 500.000. Das sind quasi die Gewinner.
Stark. Und dann muss man sich mal vorstellen, wenn der ein oder andere, wenn Remberg jetzt noch nominiert worden wäre, wäre da sicherlich noch viel mehr rausgekommen. Aber naja.
Vielleicht auch ganz gut für uns.
Spielt er nächste Saison noch besser für uns.
Ja.
So. Genau.
Ich bin gespannt. Länderspielpause, durchatmen. Schaut ihr Länderspiele eigentlich?
Ja, klar.
Ja?
Vor allem Freitagabend, finde ich, kann man...
ja, stimmt.
Ist gutes Entertainment.
Wir spielen am Samstag mit Abschlag mal wieder.
Geil.
In Emden. Beim HSV-Fanclub in Emden. Ehrlicherweise weiß ich gerade gar nicht, wie heißt der. Bevor ich jetzt was Falsches sage. Und ja, da sind wir mal wieder unterwegs. Ganz cool, freue ich mich. Haben wir schon ein paar Mal gespielt, ist immer sehr herzlich da. Schön. Und freue ich mich schon drauf. Das wird auf jeden Fall eine nette Ausfahrt.
Wenn ich wollte gerade sagen, eine Auswärtsfahrt sozusagen.
Auswärtsfahrt mit Abschlag, wenn der HSV schon nicht spielt. Ja, meine Frau freut sich. HSV spielt nicht und dann ist er mit Abschlag unterwegs.
Ja. Uchel, dein Timing, hör mal.
Ja, schlecht.
Das stimmt.
In diesem Sinne, ich freue mich auf die nächste Folge und dann sprechen wir und dann kommt der
Gegner-Check. Dann kommt der Gegner-Check gegen Augsburg. Ich will hier an der Stelle auch nochmal ganz kurz großes Sorry von meiner Seite. Ich habe einfach das mit der Verletzung nicht gecheckt von Matteo Raab. Ich hatte ein sehr schlechtes Gewissen noch unter der Woche, als ich das gesehen habe, dass er sich da die Hand gebrochen hat. Also,
ach, mit den Tränen. Matteo,
falls du das hörst.
Hört er mit Sicherheit. Entschuldigung, ist angekommen. Und angenommen mit Sicherheit. In diesem Sinne, nur der HSV.
Nur der HSV.